Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Politische Berichterstattung folgt bestimmten Mustern. In Wahlkampfzeiten allgemein und in dem vergangenen, sehr kurzen und heißen Wahlkampf ganz speziell. Es sind Muster, die unsere Hörerin Regina Link mit einem interessanten Namen beschreibt. Sie nennt sie informationsfreie Rituale. Also Formate und Sendungen, in denen PolitikerInnen sprechen und eigentlich vorher schon klar scheint, was hinterher dabei herauskommt. Jetzt, wo der Wahlkampf vorbei ist und die politische Arbeit beginnen sollte, wollen wir hier bei Nachredaktionsschluss die Gelegenheit nutzen, um uns diese sogenannten informationsfreien Rituale mal näher anzuschauen. Was genau versteht Regina Link darunter? Wie passen die eigentlich zu einem aufgeklärten Mediendiskurs? Und wie sollten Journalistinnen und Journalisten mit diesem Phänomen umgehen? Das diskutieren wir heute mit DLF-Hörerin Regina Link aus Karlsruhe, mit dem Kommunikationsexperten und Kommunikationsberater Matthias Hamann aus Potsdam und dem Journalisten, Dokumentarfilmer und Buchautor Stefan Lambi. Mein Name ist Stefan Beuting und als erstes hat das Wort Regina Link.
Also ich habe sie ja mal angeschrieben, weil mir nach zwei Interviews, und das war am 10.2., ein bisschen die Hutschnur hochgegangen ist. Und das handelte sich um eine Art Kommentierung des Rededuells von dem noch Kanzler, muss man jetzt sagen, Scholz und dem Kanzlerkandidaten Merz. Dann durften also Matthias Mirsch und Philipp Amthor das einschätzen und einordnen.
Herr Amthor, welche Schnittmengen zwischen Olaf Scholz und Friedrich Merz haben Sie gestern gesehen?
Naja, man muss zumindest feststellen, dass beide in der Beschreibung wesentlicher Herausforderungen ja durchaus Übereinstimmung hatten. Und das ist ja immerhin mit Blick auf linke Politiker mal ein Fortschritt, dass also da nicht versucht wird, die Probleme der Migration irgendwie wegzureden, sondern zu sagen, die gibt es.
Herr Mirsch, bei allem Streit, welche Gemeinsamkeiten zwischen beiden haben Sie gestern Abend beobachtet?
Ich glaube, beide sehen, dass wir weltweit vor enormen Herausforderungen stehen und dass die nächste Bundesregierung insofern eine Menge zu tun hat.
Ich habe beide Interviews durchgehört und habe dann am Ende gedacht, also das war nun wirklich alles sehr erwartbar. Die Information war, ich sag mal, gegen null oder es waren Punkte, die die beiden schon vorher am Sonntag aufgegriffen hatten. Und dann sagt selbstverständlich der Herr Mirsch, Olaf Scholz hat gewonnen, die Bürger haben abgestimmt. So, alles klar, kurz und gut. Der eine hat es gekonnt, der Herr Amthor sagt es genau, der Merz kann es. Was ich erfahren habe, war, dass es beide können. Und dann durften beide nochmals erläutern, was sicherlich Merz und Scholz auch schon in dem Wahlduell gesagt haben, wie es gemeint war. Und an der Stelle denke ich mir, es gibt so vieles, was es zu berichten gibt, vielleicht noch nicht mal nur zur Wahl. Wieso muss ich diese beiden Interviews auch noch haben? Und das hat mich wirklich etwas geärgert.
Danke, kann ich gut verstehen. Können Sie noch mal einmal diesen Begriff erklären?
Sie meinen die informationsfreien Rituale. Ich finde, das gibt es ja beiderseits. Es gibt die Politiker, die im Prinzip ritualhaft auf irgendetwas, irgendeine Frage antworten. Im Prinzip, wenn es einen Wahlkampf gegeben hat, man fragt sie, wie ist denn ausgegangen, dann werden die sagen, ich danke erstmal allen Wählerinnen und Wählern und 1000 Leuten wird dann noch gedankt, was eigentlich auch schon mal nicht nötig ist. Und dann kommt mehr oder weniger raus, selbst wenn ich verloren habe, habe ich irgendwie doch gewonnen. Das ist erwartbar. Da warte ich eigentlich schon drauf und das braucht eigentlich keiner von uns. Und dann wiederum wird oft repetiert, was man schon weiß. Dann kommen dann oft Argumente, die kenne ich schon. Das ist das Stichwort Redundanz und das ist dann informationsleer, weil ich es ja auch schon so oft gehört habe. Und es dürfen 15 Leute nochmal in einer anderen Sprache sagen. Das ist für mich irgendwie nicht, auch wieder vor dem Hintergrund, es gibt so vieles zu berichten, warum immer nur das und immer dasselbe. Und bei den Medien muss ich sagen, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Elefantenrunde. Natürlich wird gefragt, ja, was denken Sie sich, welche Konstellation bei den Koalitionen? Natürlich antworten die Politiker, ja, das können wir erstmal noch nicht sagen, vielleicht so, vielleicht auch so, aber wir warten erstmal ab. Das ist wirklich was, was wir alle kennen von diesen Runden und wo wir genau wissen, wie die Antwort lauten wird. Das heißt, Dinge, die gefragt werden von den Medien, die erwartbar sind, Antworten oder Verhaltensweisen von Politikern, Politikerinnen, wo ich auch sagen könnte, da könnte ich auch in deren Stuhl sitzen und ihnen die Frage so beantworten. Vielleicht nicht so eloquent, aber im Inhalt weiß ich, was sie antworten werden. Darum geht's.
Also Sie kommen immer wieder in solche medialen, politisch-medialen Situationen, wo Sie vorher schon wissen, was hinterher dabei rauskommt. Also habe ich Sie verstanden und das nervt.
Ja, Genau, ich gehe mal davon aus, ich habe eine gewisse Erwartungshaltung und speziell bei Wahlen ist es ja so, es gibt da so wahnsinnig viele Interviewsformate und die Antworten, ich fand, man sah das auch ganz deutlich beim Rededuell, die Antworten kommen einem immer so einen Tick vorbereitet vor, so gestanzt, sodass die Problematik am Ende ist, sie passen nicht so ganz auf die Fragen der Zuhörenden. Also selbst wenn man sich Mühe gibt und sagt, ich lade jetzt hier Zuhörer und Zuhörerinnen ein, die dürfen alles fragen, was sie wollen. Wenn ich dann so die Antworten höre, dann bleibt bei mir so ein bisschen so ein Unwohlsein zurück, was ich denke, oh, habe ich schon x-mal gehört. Die machen ihre Antwort einfach noch ein bisschen passend auf die Fragen, aber in Wahrheit sind das so Sprechbausteine, die immer wieder verwendet werden. Die Zahlen natürlich auch.
Ich hätte jetzt mal den Wunsch, das einzuordnen und bin froh, dass wir Matthias Hamann da haben aus Potsdam, Kommunikationsberater und Kommunikationsexperte. So stelle ich Sie vor. Herr Hamann, was haben Sie gehört? Informationsfreie Rituale. Frau Link hat damit ein Problem. Wie sehen Sie das?
Ich finde erstmal das ein total spannendes Wort. Also vielen Dank, Frau Link, für dieses spannende Konzept. Ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, während ich das gerade so gehört habe und noch so ein paar Ergänzungen zum Thema, wer ist eigentlich dieses Wir? Ne? Sie haben davon gesprochen, Frau Link, dass Sie sagen so, dass wir dann das nicht mehr glaubwürdig finden oder ähnliches. Ich habe so gedacht, dass Politik ja nicht nur fragmentierter geworden ist. Das sehen wir bei den Wahlen quasi, wie viele Parteien doch eine Chance tatsächlich ja darauf hatten, in den Bundestag einzuziehen, was ja eine Repräsentation einer fragmentierteren, also verteilteren Gesellschaft ist. Ich glaube aber erst recht auch, wenn wir über politischen Journalismus reden, und das machen wir ja heute, dass es da tatsächlich auch unterschiedliche Leute gibt, die so Zielpublikum sind. Und ich glaube, dass für einen Teil dieses Zielpublikums das schon relevant ist, wenn so nach so einer Wahl halt Parteikollege X oder Parteikollegin Y, wie die sich zu ihrem Kandidaten, zu ihrer Kandidatin verhalten. Ob das jetzt für ganz viele andere Menschen relevant ist, das ist wieder eine andere Frage. Würde aber tatsächlich sagen, also meine Hypothese ist, jemand, der morgens Deutschlandfunk Interviews hört, das ist tatsächlich ein sehr kleiner, sehr politisch interessierter Teil. Und davon auch wieder Leute, die nochmal extra politisch interessiert sind. Ich glaube, für die ist es schon relevant. Jetzt andersrum, für jemanden wie mich zum Beispiel tatsächlich, da stimme ich Frau Linke halt zu, tatsächlich ziemlich irrelevant, was dazu führt, dass ich zum Beispiel sowas nicht höre, sondern mir lieber andere Formate dann anhöre.
Jetzt hatten wir ja gerade diesen Punkt, diese Vermutung, es könnte sein, dass die Politikerinnen und Politiker auch quasi mitlernen. Wir wissen nicht genau, ob das mit diesen informationsfreien Ritualen mehr oder weniger wird. Keiner hat das bis jetzt gemessen. Nichtsdestotrotz könnte es ja sein, wenn wir jetzt drüber reden, dass das eingeübter ist aus bestimmten Gründen. Sie beraten ja Menschen auch eben darin, wie sie anderen Menschen ihre Message übermitteln. Ist es eine Möglichkeit, dass dieses mehr an Kanälen einfach auch dazu führt, dass es da mehr Training gibt und dass mehr in diese Richtung läuft?
Also so die durchschnittliche Bundestagspolitikerin, also die durchschnittliche Bundestagsabgeordnete, der durchschnittliche Bundestagsabgeordnete, würde ich sagen, gibt wahrscheinlich alle zwei Tage irgendein kleines Video-Interview für seinen eigenen Social-Media-Kanal.
Und das war früher nicht so.
Das war früher nicht so und tatsächlich auch die sehr aktiven mindestens täglich oder täglich sogar zweimal. Und die haben ja nahezu live, merken die ja auch, welche Themen, welche Art und Weise funktioniert wie. Das heißt, man kriegt es ja über diese Engagementzahlen, über die Reichweiten. Auf den Social-Media-Plattformen kriegt man das ja mit. Das heißt, man erlebt erstens, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und wenn ich jetzt mir angucke, ich bin ja verschiedenen Politikerinnen und Politikern, bin ich ja auf den sozialen Medien verfolgt. Tatsächlich ist das Traurige, dass ganz viel über politische Social-Media-Kommunikation gar nicht darüber stattfindet, welche Inhalte man machen will, also wofür man eigentlich steht, sondern ganz viel funktioniert darüber, gegen wen man eigentlich ist. Mein Pfarrer hat immer so schön gesagt, wenn man weiß, wer der Teufel ist, hat der Tag Struktur. Und das kann man jetzt vorwerfen den Leuten oder halt nicht, aber Fakt ist halt, das sagen einem dann die Social-Media-Teams dieser Leute, sie sehen halt ganz oft, das funktioniert halt. Social Media hat uns viel mehr boulevardisiert im Sinne von so Aufregerthemen, Angstthemen. Und ein Wogegensein motiviert halt offensichtlich im Durchschnitt stärker als ein Wofürsein. Und Das, wenn man es noch einen Schritt weiter denkt, bedeutet, dass auch für die durchschnittliche Politikerin, für den durchschnittlichen Politiker, die müssen dann tatsächlich auch gucken, hat das, was sie sagen, auch Verhetzungspotenzial? Also quasi liegt da Potenzial drin, das, was sie sagen, wie sie sich verhalten, dass das von irgendeiner Gegenseite rausgegriffen werden kann, um dann in einem eigenen Social-Media-Beitrag genutzt zu werden. Und eine Möglichkeit, wie man das, was natürlich dann ziehen würde, ist, wenn Politikerin X sich negativ gegen ihren Parteikollegen oder Kanzlerkandidaten oder ähnliches eben stellt. Und das bedeutet, dass, was, wie ich das so wahrnehme, dass die meisten Politikerinnen und Politiker, die halt keine Stars sind, na, also was ich mal so gemerkt habe, so der durchschnittliche bundesdeutsche Politiker im Bundestag, die haben ungefähr so 3.500 bis vielleicht 5.500 Follower auf Instagram. Und wenn jemand halt 10 oder 50.000 hat, ist man in dieser Bubble schon sowas wie ein kleiner Star. Und für die Leute, die so wenig haben, ist es natürlich ein viel größeres Risiko, verhetzt zu werden, weil das dann mit Shitstorms einhergeht, bis hin zu irgendwelchen Bedrohungen oder ähnliches, dass da die Regel ja, dass es viel besser ist, da ein bisschen unterm Radar zu fliegen und eben deswegen an diesen informationsfreien Ritualen teilzunehmen.
Damit wir Frau Link nicht verlieren, fände ich jetzt mal ganz interessant, weil ich finde, Sie haben ja einen guten Punkt gemacht. Also die Kanäle vervielfältigen sich, die Möglichkeiten, sich zu äußern, steigen, damit aber auch das Risiko, irgendwo daneben zu treten, möglicherweise dann so eine Bewegung, ach, dann mache ich es ein bisschen ritualisierter, dann wird nichts schief gehen. Frau Link, was können Sie mit so einer Erklärung anfangen? Wie plausibel ist das für Sie?
Ja, natürlich ist das plausibel und ich denke mal, dass es auch genauso läuft. Ich kann das auch nachvollziehen, aber es steckt halt auch eine Gefahr darin, dass man sich so verhält, wie die Social Media in dem Fall jetzt es vorgeben. Das heißt, meine Inhalte passe ich entsprechend an nach der Gefahr, dass ich einen Shitstorm ernte oder dem Vorteil, dass ich vielleicht mehr Follower habe. Ja, das ist ein Automatismus, aber ich erlaube mir ein Unbehagen darüber zu haben, denn also mit den Inhalten erstmal hat es nichts zu tun. Also natürlich kann man sagen, das sind die Erwartungen, die die Leute haben und die möchten sie dort wiederfinden. Ich habe da ein Unbehagen.
Wir haben zum Glück auch noch Stefan Lambi in der Runde. Journalist, Dokumentarfilmer und Buchautor, gerade auf Lesereise mit seinem neuen Buch. Dennoch sprechen wir miteinander. Aber wenn Sie jetzt hier drauf hören, diese informationsfreien Rituale, über die wir gesprochen haben, würde mich erstmal interessieren, wie versuchen Sie, diese Mechanismen, von denen wir gerade gesprochen haben, in Ihrer Arbeit eigentlich zu umgehen oder zu durchbrechen?
Also ich bin erstmal Frau Link sehr dankbar für Ihre Unmutsäußerungen, weil das, was Sie artikulieren, empfinden, glaube ich, viele auch, ohne es zu artikulieren. Insofern danke für Ihren Input, was Sie ja letztlich meinen, ich sag's mal salopp, sind Sprechblasen. Und die Aufgabe von uns Journalistinnen und Journalisten ist es eben, diese Sprechblasen zum Platzen zu bringen. Und das gelingt nicht immer. Und das hat Gründe, das hat strukturelle Gründe. Jetzt im Wahlkampf, das klang ja eben schon an, müssen Politiker, also mit 1, 2 Interviews am Tag kommen sie da nicht aus. Also die können sie wahrscheinlich nicht an 2 Händen abzählen. So viele Interviews geben die laufend. Und natürlich entwickelt man da Sprechblasen. Meine Arbeit ist dieser aktuellen Berichterstattung entgegengesetzt, liegt also völlig quer, weil ich mir den Luxus gönne, etwa einmal im Jahr einen Film zu machen oder einmal im Jahr ein Buch zu schreiben. Also ich bin überhaupt nicht in der Lage, mich jeden Tag zu Wort melden zu müssen, auch wenn ich das, wenn dann mal so ein Buch rauskommt, sehr wohl auch tue, dann gebe ich auch eine Menge Interviews. Ich kenne es also auch von der anderen Seite. Aber die Arbeit als Dokumentarist, entweder als Autor eines Buches oder Autor eines Films, unterscheidet sich von dem aktuellen Interview ganz wesentlich. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wenn ich einen Politiker oder eine Politikerin vor mir habe, und dann sind das in der Regel lange Interviews, also etwa eine Stunde, manchmal mehr. Das längste Interview, das ich je geführt habe, ging über 4 Tage mit Helmut Kohl. Ist schon ein paar Jahre her. Jedenfalls sind es lange Interviews, habe ich die Möglichkeit, den Interviewpartner erstmal erzählen zu lassen, was er alles erzählen will. Dann kommt dann das Parteiprogramm oder was ihn gerade so umtreibt. Und das sind häufig Phrasen, das sind Sprechblasen. eingeübte Sprechblasen.
Wie schaffen Sie das dann aber so lange, Phrasen zu hören? Also was ist das für ein Training?
Das Hören ist Teil meiner Arbeit, weil ich weiß, das sind die Phrasen, die ich dann nicht verwenden werde, sondern das gebrauche ich und höre die mir auch gerne an, weil ich weiß, die müssen diese Sprechblasen jetzt erstmal veröffentlichen oder glauben zu veröffentlichen, weil veröffentlichen werde ich sie dann nicht. Ich nutze die einfach nicht. Das ist eine Art, in so ein Gespräch einzusteigen und unterscheidet sich, wie gesagt, wesentlich von einer Talkshow oder insbesondere einer Live-Talkshow. Da müssen sie sofort auf den Punkt kommen. Bei mir muss niemand sofort auf den Punkt kommen. Irgendwann komme ich dann und frage ganz einfach nach mit W-Fragen, warum, wie, wer, was, weshalb. Und dann gibt es einen weiteren Dialogzug. Und ich habe festgestellt, dass sie, wenn sie Sprechblasen absondern wollen, nie mehr als 2 oder 3 Dialogzüge nach vorne planen können. Und dann wird es interessant. Und wenn sie im 3. oder noch mehr 4. Dialogzug angekommen sind, haben sie keine Möglichkeit mehr, ihre vorbereiteten Phrasen zu dreschen. Und diese Passagen in den Interviews nutze ich dann für meine Filme. Das heißt, die ganzen Sprechblasen, das Warmreden vorher, ist nur notwendig, um eine gewisse Atmosphäre zu schaffen, aber wird keinen Eingang in die Filme finden. Und das unterscheidet meine Arbeit wesentlich von vielen, die diesen Luxus eben nicht haben.
Es ist interessant, was Sie sagen. Ich denke gerade an so großartige Momente in Dokumentationen, wo ich sehe, dass Menschen wirklich nachdenken, überlegen, vielleicht um ein Wort ringen oder um eine bessere Formulierung oder eine Antwort. Vielleicht sind auch diese informationsfreien Rituale, wir haben jetzt so ein bisschen auf den Inhalt geguckt, aber vielleicht klingen sie auch schon so, wie eben auswendig gelernt.
Nee, Sie haben das richtig ausgedrückt. Es geht bei solchen Interviews darum, an einem Gedanken zu arbeiten und einen Interviewpartner in die Situation zu bringen, einen Gedanken entweder ganz neu zu denken oder jedenfalls auf eine Art und Weise zu auszudrücken, wie man das bislang noch nicht getan hat. Das wird dann spannend. Dann kommt man ins Offene, dann fängt man an zu improvisieren und dann wird es authentischer als die vorbereiteten Sprechblasen.
Was mich mal interessieren würde, Frau Link, sag mal, hier gerade gibt es ja eine gewisse Wertschätzung für Ihre Idee, mal diesen Begriff reinzubringen und an dem Medienkommunikation zu messen. Haben Sie da schon mal mit Freundinnen oder Bekannten drüber gesprochen, sag ich mal, also oder sind Sie da alleine mit diesem Unbehagen, mit diesem Genervtsein über informationsfreie Rituale?
Ich habe jetzt ein Beispiel aus erster Hand. Ich bin ja bei Freunden mit deren 2 Söhnen und mit meinem Mann und den beiden, ein Paar. Wir haben uns die Elefantenrunde angeguckt. Wir haben davor auch einen Tipp gemacht und wir haben eigentlich fast unisono uns nach der Elefantenrunde angeguckt und haben gesagt, so jetzt gehen wir packen ins Bett und jetzt ist zu Ende. Und da war dieses Unbehagen, jetzt wiederholen sich die Dinge. Und das brauchen wir nicht mehr. Und das ist eben genau dieser Reflex, den ich habe. Und ich, wenn ich mich so um mich rumgucke, und das war jetzt ein gutes Beispiel, sehe das bei Alt und Jung, denn das waren jetzt Jüngere und Ältere. Und ich glaube schon, dass das durchaus bei vielen so ist. Ich weiß nicht, mir fiel gerade ein, bei Herrn Lambi würde ich mal total interessieren, das klingt das sehr gut und ich kann mir das gut vorstellen, wie diese Interviews dann doch Tiefe gewinnen und ich interessiert wäre, ob er eine Idee hat, wie man sowas auf diese schnelle, aktuelle Berichterstattung zumindest in Teilen übertragen könnte, weil das wäre es ja, was ich mir jedenfalls wünschen würde.
Ich gebe zu, dass es schwer ist, weil, das sagte ich ja eben, wenn man live sendet oder live on tape, möglichst sofort auch eine Konfrontation provozieren will, weil das gut für Reichweite, also für die Quote ist. Unter dem Druck stehen ja alle in der Konkurrenz um Aufmerksamkeit. Aber so schwer ist es dann auch nicht, Sprechblasen zum Platzen zu bringen, wenn man ganz einfach nur fragt, was hinter einem Begriff steckt. Also was mir auffällt, und ich beobachte ja diese Runden genau wie Sie, also das ist ja Teil meines Berufes, eben diese Talkshows und gestern diese Elefantenrunde mir anzuschauen, dass dann nur noch mit, oder nicht nur noch, aber häufig mit inhaltsleeren Vokabeln um sich geworfen wird. Ich nenne Ihnen mal ein paar. Also Christian Lindner, Ich wette darauf, dass er irgendwann an einem Abend das Wort technologieoffen in den Mund nimmt, ohne es zu erklären. Jemand anders von den Sozialdemokraten, wenn er über Arbeiter und Arbeitnehmerinnen spricht, spricht grundsätzlich von der hart arbeitenden Mitte. Woher wissen die, dass die Mitte hart arbeitet? Und bei Sarah Wagenknecht mache ich schon Wetten mit mir selber, wann sie denn in einem Interview oder in einer Talkshow von Sozialabbau spricht. Grundsätzlich, das sind Phrasen, die die alle drauf haben. Und es wäre dann nicht nur leicht, sondern auch notwendig, dann doch mal zu hinterfragen, was denn genau damit gemeint ist. Denn das Wort technologieoffen kann man ja in verschiedene Richtungen benutzen. Und es wird in verschiedene Richtungen benutzt. Von Christian Lindner allerdings nur in eine.
Dieser Hinweis, dass man da nachfragen soll. Ich könnte mir vorstellen, dass sowas in Journalistenschulen beigebracht wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch stattfindet. Und nicht nur kann ich mir vorstellen, ich glaube, es findet halt statt, dass immer wieder solche Hülsenworte und solche abstrakten Begriffe hinterfragt werden. Und was wir finden werden, ist, dass wir in ganz vielen Talkshows dann merken werden, manchmal wird etwas hinterfragt, manchmal halt auch nicht. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch dieses Dilemma von, was Sie bei den Interviews erleben werden, ja, Herr Lambi, dass Sie erst eine Atmosphäre kreieren, dass Vertrauen besteht und dann, dass sich auch jemand öffnet, um tatsächlich ein bisschen tiefer in irgendwas reinzugehen. Und da sind wir im Umkehrschluss, ne, bei einer ganz krass verkürzten Aufmerksamkeit. Haben natürlich die Leute, die das kommunizieren, natürlich das Dilemma, dass sie gar nicht so viel Zeit haben. Also wenn ich mir das so angucke, es gibt so Studien, die sich angeguckt haben, wie lange können sich so Leute konzentrieren. Anfang der 2000er waren das noch so 2,5 Minuten. Mittlerweile sind das so runter auf 45 Sekunden. Und das ist natürlich ein Dilemma. Gleichzeitig, wenn ich mich so dran erinnere, was so Wahlkampfstrateginnen und Strategen halt sagen, die sagen halt, wenn wir in den einzelnen Momenten viel weniger Konzentration von den Leuten haben, müssen wir simple Botschaften halt immer und immer wieder bis hin zu einzelnen Worten immer und immer wiederholen und dass die Leute uns mit bestimmten Begriffen halt assoziieren. So, deswegen könnte ich mir halt vorstellen, das weiß ja vielleicht der Deutschlandfunk, wie entsprechende Formate halt laufen. Laufen denn lange Interviews, wo man lange nachfragt? Lohnt sich das?
Es gibt das Interview der Woche, 25 Minuten um den Dreh. Dann gibt es ja aber auch Sachen wie Deutschland 3000 von den Kollegen von Funk. Oder wenn ich an Alles gesagt denke von der Zeit. So, die dauern ja dann manchmal 2 Stunden oder 3 Stunden. Also da scheint es ja schon.
Alles gesagt auch manchmal 6 Stunden.
Auch eine Bereitschaft zu geben, also weit über diese kleinen Zeitspannen hinaus zu reden. Also das vielleicht nochmal als Frage im Hinterkopf und jetzt sind Sie dran, Herr Lambi.
Ja, ich danke Ihnen für die Beispiele, weil das Pendel schlägt in verschiedene Richtungen aus und da haben Sie völlig recht, dass ja eben gerade diese langen Formate auch im Publikum finden und ich glaube, es ist kein kleines Publikum und nicht nur ein altes Publikum. Das weiß ich von jüngeren Zuschauern, Zuhörern, dass die eben auch die langen Formate inzwischen sehr schätzen. Also jetzt kommt das Gegenbeispiel oder besser eine Ergänzung zu unserer Diskussion. Sprechblasen zum Platzen zu bringen, nachfragen, wenn man unter Zeitdruck steht. Ich habe beim vorletzten Bundestagswahlkampf, muss ich inzwischen sagen, 2021, den damaligen Bundesfinanzminister und Kanzlerkandidaten Olaf Scholz nach einem umstrittenen Wahlwerbespot der SPD gefragt. Und die einfache Frage war, Herr Scholz, kannten Sie diesen Spot? Und Herr Scholz antwortete mit, achten Sie mal auf unsere Plakate. Und dann habe ich ihn gefragt, nee, Herr Scholz, kannten Sie diesen Spot? Und Herr Scholz wieder, wir haben ganz tolle Plakate in unserer Kampagne. Das ging, halten Sie fest, 8-mal hin und her. Und zwischendurch dachte ich, der Mann will nicht auf meine Frage antworten, das ist völlig bescheuert. Irgendwann dämmerte mir, dass er mir damit eigentlich einen guten Gefallen erwiesen hat, weil wenn ich habe es dann insgesamt 5-mal im Film gezeigt. Irgendwann konnte man es, glaube ich, nicht mehr ertragen. Aber durch die Dokumentation seiner Verweigerung auf eine ganz simple Frage zu antworten, wurde sehr viel über Olaf Scholz deutlich. Also man kann das sehr wohl, wenn man in dem Fall den Mumm hat, das auszuhalten und in dem Fall dem künftigen Bundeskanzler 8-mal dieselbe Frage zu stellen. Warum nicht?
Mal gerade dazwischen gehen, das erinnert mich an was wirklich völlig sehr auffällig war. In der Elefantenrunde, da ging es um den Herrn Merz, der offensichtlich sich despektierlich über die Grünen oder die SPD in seiner letzten Wahlkampfrede geäußert. Ich kenne es nicht. Aber jedenfalls wird dann der Herr Habeck gefragt, was er denn davon hält.
Sie haben, links ist vorbei, es gibt keine linke Politik mehr, Grüne und linke Spinner, haben Sie erwähnt. Damit meinten Sie offenbar an die Demonstranten gerichtet. Aber Herr Habeck, wie haben Sie es wahrgenommen?
Ist egal jetzt, oder?
Ist egal?
Ja.
Okay, dann halten wir das mal fest, Herr Merz, haben Sie gehört.
Und für mich war das ziemlich ungewöhnlich, weil so das kannte ich nicht, das war für mich völlig neu, also habe ich richtig aufgemerkt, was für mich auch ein bisschen so ein Blick auf den Herrn Habeck wirft und wie er ist. Und insofern fände ich solche ungewöhnlichen Reaktionen oder Äußerungen doch schon auch ganz interessant.
Was ich jetzt mal wirklich spannend fände, wir haben jetzt über diesen Begriff von Ihnen, Frau Link, gesprochen, informationsfreie Rituale. Wir haben uns angeguckt, warum es die geben könnte, wie sie sich ausprägen, dass das auch etwas mit Aufmerksamkeitsspanne zu tun kann, obwohl es da eben auch das Pendel in die eine oder andere Richtung ausschlägt. Also mich würde mal interessieren, ob wir sowas wagen können, wohin geht es denn jetzt? Also werden Sie sich in vielleicht 2 Monaten oder 5 Monaten noch mehr aufregen darüber, dass es noch mehr von diesen informationsfreien Ritualen gibt? Oder lernen wir damit irgendwann umzugehen? Entweder gewöhnen wir uns daran oder wir legen nach als Journalisten und entwickeln Formate, die da vielleicht eine bessere Antwort drauf haben und die besser eingrenzen können, einhegen können. Was glauben Sie? Frage in die Runde.
Ja, genau, ich denke nach. Also ich habe da eine große Skepsis, muss ich leider sagen. Ich glaube aus verschiedenen Gründen, dass das immer so weitergehen wird. Es sind ja auch ein paar Argumente gefallen. Die Konzentrationsspanne ist nicht so hoch. Die Erwartungen sind unterschiedliche. Manche mögen Antworten, die schon gefallen sind oder die nochmal getroffen werden. Ich glaube, es gibt viele Gründe. Social Media sind sehr schnell. Sie sind sehr irgendwie, finde ich, also sie ziehen einen sehr rein, man kann sich dem nicht entziehen. Es gibt ganz viele Gründe auf der einen Seite, warum ich nicht glaube, dass sich da was ändert, sondern eher vielleicht noch schlimmer wird, dass einfach Politiker darauf reagieren müssen. Die Quote wurde erwähnt, die Reaktionen, das alles führt für mich eher in die schlechte Richtung. Und ich muss auch nochmal sagen, bei den Medien weiß ich auch nicht so recht. Klar, ob da ist von der Quote die Rede, muss das alles sein. Ich will nochmal ein Beispiel nennen. Ich habe mir das angeguckt, nochmal diese Elefantenrunde. Es sind mindestens 3 oder 4, die mehrfach sagen, zitiere mal den Herrn Söder, wir kennen das Ergebnis nicht, deswegen können wir jetzt nicht vernünftig reden. Es macht keinen Sinn, in dieser Runde auszuloten und auszutesten und so weiter. Und dieser Inhalt, ja, wir wissen ja noch nichts, wir können nichts sagen, das kommt deswegen, weil die Journalistin, Frau Schausten oder ihr Kollege, der Herr Kür, immer wieder gefragt haben, was denken Sie sich denn? Und so Fragen gestellt haben, die wirklich nicht beantworten können. Und da an der Stelle frage ich mich, muss das sein? Sie wissen ja ganz genau, dass die Antworten so ausfallen müssen. Und die Rolle der Medien, da denke ich mir, das könnte anders sein.
Da einfach ausbrechen, sich vielleicht die vergangenen 3 Elefantenrunden angucken und schauen, welche Fragen einfach auch mal gar nicht funktionieren oder noch nie funktioniert haben.
Ja, genau. Warum traut sich niemand nicht zu sagen, sind Sie der neue Kanzlerkandidat oder werden Sie mit der SPD koalieren? Fragen, die offensichtlich nicht zu beantworten sind und auch ganz gewiss nicht beantwortet werden.
Ich würde gerne Frau Link eine Frage stellen, wenn das in Ordnung ist. Und zwar, Frau Link, mich würde mal interessieren, wenn Sie sich mal so Ihren Nachrichten oder ich sag mal so Ihren politischen Journalismuskonsum angucken, würden Sie sagen, Mensch, ich vermeide dann diese informationsfreien Rituale und was haben Sie stattdessen? Weil ich finde Ihr Konzept halt tatsächlich sehr, sehr interessant. Bei mir zum Beispiel führt es dazu, dass ich mich dann zum Beispiel so eine Elefantenrunde gar nicht angucke, sondern halt irgendwann darauf warte, dass irgendwer wird schon drüber berichten und dann habe ich halt viel mehr Zeit gespart und ich selber habe zum Beispiel eher die Zeit dann damit zugebracht zu gucken, welcher Wahlkreis hat denn eigentlich jetzt wie abgestimmt, was für mich halt wesentlich interessanter und spannender war. Deswegen würde mich mal bei Ihnen interessieren, wenn Sie sagen, ach, mir gehen diese informationsfreien Rituale auf den Keks, was machen Sie stattdessen?
Ja, also ich versuche das mittlerweile auch schon, aber ich stelle an mir selber doch schon auch einen Sog fest. Ich will nicht sagen, dass ich ein Nachrichten-Junkie bin, aber ich entziehe mich schwer dem Ganzen. Obwohl ich weiß, dass das für mich ja jetzt nicht so produktiv ist und es auch manchmal zu Ärger führt. An manchen Stellen, wie das besagte Interview ganz eingangs, da konnte ich mich dem nicht entziehen, weil ich halt nun mal die Informationen am Morgen höre. Und da schalte ich jetzt nicht für 5 Minuten aus. Aber natürlich, wenn ich weiß, wie die Elefantenrunde, kann ich natürlich auch aufhören. Es gibt eine Sache, wo ich nicht so ganz sicher bin, ob ich da nicht so rational vorgehe, Hammann. Sie meinten ja, es gibt verschiedene Gruppen, die haben verschiedene Informationsbedürfnisse. Vielleicht ist es eben nicht nur so ein kognitives, so ein Ratio-Bedürfnis, sondern ich will mir die Kandidaten ansehen, ich will wissen, wie die reagieren. Und ich glaube, das ist auch bei mir ein bisschen der Grund, warum ich manchmal diese Formate doch angucke, weil ich doch neugierig bin, ob ich da irgendwas über die rausfinde, was ich noch nicht wusste. Was Überraschendes, was ja manchmal passiert.
Also ich würde gerne ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Stellen Sie sich vor, Sie sind Politiker, Politikerin. Ihre Partei hat gerade schlecht abgeschnitten bei einer Wahl und Sie haben 6 oder 7 Interviews vor der Brust. Und Sie sind jetzt Interviewer Nummer 1 für den Sender XY und die Frage steht im Raum. Und Sie müssen oder gehen davon aus, dass die Frage aber nicht beantwortet wird. Ziehen Sie personelle Konsequenzen? Das ist ja so ein Klassiker. Und die übliche Antwort wäre, erst müssen die Gremien tagen und wir werden sie informieren und so. Soll man diese Frage dann nicht stellen? Man stelle sich vor, man verzichtet drauf und der Politiker gibt dann aber beim zweiten Interview bei dem Konkurrenzsender die Antwort, ich trete mit dem heutigen Abend zurück. Dann wird Ihnen doch die Redaktionsleitung den Kopf abreißen, wenn Sie die Frage vorher nicht gestellt haben. Selbst wenn Sie davon ausgehen müssen, dass da nur eine Sprechblase kommt. Also so ist die Konkurrenzsituation. Deshalb, das hat strukturelle Gründe und ein wenig kann ich es nachvollziehen.
Ja, das verstehe ich auch, Herr Lambi. Aber da habe ich ein Problem mit, weil dann werden die Inhalte dadurch dirigiert, was die Quoten sind, wo die wirtschaftlichen Notwendigkeiten sind. Und dagegen darf ich mich, finde ich, wären. Natürlich, dass es so ist, das sehe ich und ich würde daran auch nichts ändern können. Aber ich kann mindestens sagen, dieses zwanghafte Abfragen auch und die Angst haben, dass der einen Coup findet, den ich nicht habe, dient nicht unbedingt der Sache.
Und also ist ja nicht mein Metier. Deshalb, ist klar. Also ja, ich versetze mich in die Rolle der Kollegen und ich ahne, warum diese Fragen dann dennoch gestellt werden.
Ich will nur sagen, ich verstehe das schon, aber und ich verstehe auch, dass da ein Zwang da ist, aber dennoch kann ich ja sagen, was dabei rauskommt, ist jetzt nicht unbedingt für uns alle nötig. Gut.
Ja. Nach einem Interview kannst du in der Nachbesprechung mit deiner Redaktion auf viele Weisen Ärger kriegen, ne? Wenn du eben das Offensichtliche tust oder nicht tust oder eben das Experimentelle tust oder nicht tust. So. Und irgendwo wird dabei was rauskommen und irgendwo kann hinterher immer einer sagen, ey, hättest du mal. Ne? Aber das ist eben diesen Situationen geschuldet, von denen wir...
Also ich liege dann abends im Bett und stelle mir die Frage nach einem Interview, selbst wenn es jetzt nicht live war, hättest du mal bloß diese Frage gestellt. Ich glaube, das kennt jeder Interviewer.
Ja, und genau, wir wissen nicht genau, was wozu führt. Nichtsdestotrotz hatten wir hier die Chance, über Frau Links Begriff zu reden und das, wie ich finde, auch ganz gut differenziert. Also einfach zu sagen, ja, diese Rituale sind keine reine Boshaftigkeit oder kommen nicht irgendwie aus dem Unwillen oder aus einer Dummheit raus, sondern haben in gewisser Weise strukturelle Gründe. Und haben aber auch darüber gesprochen, Herr Lambi, danke für Ihre Beispiele und Herr Hammann, wie man da vielleicht anders rangehen kann oder anders drauf gucken kann. Und ich würde jetzt gerne noch Sie fragen, vielleicht Herr Lambi, Herr Hammann, was nehmen Sie so mit aus der Runde und zum Schluss Frau Link?
Was ich spannend finde, mir kam noch der Gedanke, dass es so diese Interviews nach so einem Sportereignis, nach einem Fußballspiel sind, die einfach sind, die billig sind und wo ganz oft nicht viel rauskommt. Und die sich ja viele Leute halt auch tatsächlich klemmen und einige nicht, entweder weil man noch angeschaltet hat oder weil man ein Gefühl dafür kriegen möchte, wie ja, sich so ein Spieler, so eine Spielerin da eben so fühlt. Und ich finde das, Frau Ling, haben Sie gerade nochmal so schön erklärt, dass Sie sagen, so einerseits fühlt es sich so an, so, ich muss mir das ja irgendwie angucken. Also man hat auch so einen Drang danach. Und gleichzeitig ziehen sie doch ein bisschen was raus für, naja, ich merke halt, wie die Kandidaten auch reagieren. Und da die ja nicht bei mir auf der Couch sitzen, obwohl einige ja so Küchengespräche gemacht haben, ist es auch so eine rare Chance, so ein Gefühl für die Leute zu bekommen, wie jetzt authentisch oder richtig, das ist, sei mal dahingestellt. Aber auf jeden Fall bedient es offensichtlich trotzdem ja auch ein Bedarf, der halt tatsächlich da ist. Mein Vorschlag wäre tatsächlich, sich, das geht ja heute auch, eben die Formate zu suchen, wo man sich halt intensiver informieren kann über Hintergründe. Und ich finde, da bietet ja auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk viele tolle Sachen, wo ich immer merke, Mensch, da hat sich wirklich jemand hingesetzt, um richtig zu recherchieren, um das mal im Fußballbeispiel zu bleiben. Das sind die Leute, die im Sport dann eben sich angucken, wie so ein Verein funktioniert, wie die Logik von Vereinsfinanzen ist und eben nicht nur diese oberflächliche Spielfeldfrage stellt. Und da würde ich jetzt Journalismus, politischen Journalismus ermutigen, da es noch mehr zu machen. Für die Kommunikationsberatung, für Politikerinnen und Politiker würde ich jetzt sagen, so, naja, offensichtlich muss man doch diese nach dem Spiel Fragen doch beantworten können, weil man gibt so ein bisschen ein Gefühl für sich darüber zu erkennen.
Ich nehme mit, wie das, und Frau Link ist da, glaube ich, nur die Sprecherin der schweigenden Mehrheit. Richard Nixon hat immer von der schweigenden Mehrheit gesprochen. Ich glaube, Sie sprechen gerade für die schweigende Mehrheit, der jedenfalls teilweise die journalistischen Rituale auf den Keks gehen. Und die sich freuen über jede Abweichung von der Norm. Und das macht Mut. Ich hoffe, dass der Mut allerdings weit verbreitet ist, auch in den Redaktionen. Und den stelle ich da nicht immer fest, von der Norm abzuweichen. Deshalb nur Mut, nur zu, was innovative Formate betrifft, was auch experimentelle Improvisationen in Gesprächen betrifft, die häufig mehr zutage bringen als das Abfragen der immer gleichen Fragen. Deshalb danke, Frau Link.
Und jetzt, Frau Link, Sie haben das letzte Wort.
Zum einen nehme ich von Herrn Hamann mit, dass ich ein bisschen meinen Blick weite und mal gucke, was haben andere vielleicht noch verbirgt Bedürfnisse, die ich nicht habe. Man lebt ja immer in seiner eigenen Welt. Es ist immer gut zu erfahren, dass es auch eine andere Welt gibt. Ich bin ansonsten wirklich bei Herrn Lambi, indem ich sage, nicht nur in den bestehenden Formaten Interviews können Journalistinnen und Journalisten mehr wagen, sondern sie können auch mal vielleicht Neues ausprobieren, mutiger sein und immer mal wieder an einer und anderen Stelle einfach sich von etwas verabschieden und was völlig Neues machen, was uns überrascht. Das würde ich mir wünschen.
Hoffentlich gibt es dann nicht sofort einen Shitstorm. Oder muss man den dann aushalten?
Kann passieren. Ja, das ist genau der Punkt.
Ja. Und das war nach Redaktionsschluss heute zum Thema informationsfreie Rituale. Und ich hoffe, Sie haben relativ wenig informationsfreie Rituale in unserer Sendung heute entdeckt. Sollten Sie trotzdem Kritik haben oder auch Fragen oder wie Regina Link einen eigenen Themenvorschlag, dann schreiben Sie uns doch gerne an die E-Mail-Adresse nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Das Ganze in einem Wort. Ich bin Stefan Beuting. Danke fürs Zuhören und bis bald.